Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Roger Willemsen liest den zweiten Auszug aus seinem Buch Der Knacks. Das ist sein vielleicht persönlichstes Buch, eine Etüde über Momente, in denen das Leben die Richtung wechselt und nichts mehr so ist wie vorher. Den ersten Knacks dieser Art erlebt der 15-jährige Roger, als sein Vater an Krebs stirbt und seine Mutter mit drei Kindern allein zurückbleibt. Und was Roger Willemsen hier als Knacks beschreibt, das ist gar nicht unbedingt der Schock beim Tod des Vaters. Es ist vielmehr der Beginn einer neuen Entwicklung. Der Knacks breitet sich nach und nach aus, das Leben bekommt eine neue Gestalt. Das zweite Kapitel, das Roger Willemsen heute liest, trägt die Überschrift Kinderleben.
Es gibt selbst im Leben des Kindes einen Ernst, der das Eigentliche vom Uneigentlichen trennt. Das Eigentliche verbindet sich dem Überleben. In der Nacht wachte ich als Kleinkind davon auf, dass ich nicht mehr atmete. Die Luft war in der Brust stehen geblieben, vielleicht eine Tasse voll, in ihrem reglosen, schwarzen Spiegel reflektierte nichts. Das war früher schon passiert. Ich musste nur warten, dass der Atem wieder zu fließen beginnen würde, aufwärts, um die Lungen zu füllen, oder abwärts, um sie endlich auszuleeren. Ich schlug mit den Wimpern, um die Sauerstoffzirkulation anzuwerfen. Nichts zu sehen, kein Schatten, keine Aufhellung. Als sei ich zeitgleich erblindet. Dazu ein Zehren in der Brust, so als müsse jeden Augenblick das Vakuum dort implodieren und das Licht fiele wieder durch einen Riss in der Nacht, aber nur um den Tod zu beleuchten. Und während die Luft immer noch stand und das Dunkel durch die geöffneten Augen in den Kopf eindrang, harkte ein Croupier mit dem Rechen lauter Kinderbilder zusammen, ein sonniges Mauerstück im Hof, ein schmutziges Läppchen, ein Butterkügelchen auf einem geschnitzten Brett, warf sie durcheinander und ließ sie verschwinden, bis nur noch das Spielfeld blieb und dann die Angst, jetzt, in diesem Augenblick, abgeschafft zu werden. Und als es schon fast zu spät ist, weil selbst die Angst durchlässig wird und unbedrängten Bildern Platz machen will, ruckt der Atem, nur 2 Zentimeter höher, also aufwärts ging es, und dann in einer Talfahrt hinab in einem langen, seufzenden Gleiten du atmest. Es wird dir nichts geschenkt. Am nächsten Morgen ist alles ein bisschen leerer. Als Kind habe ich geglaubt, ich käme direkt aus dem Nichts. Warum sollte ich auch nicht noch mit dem Nichts behangen sein, mit einer Aura des Unbewussten? Ich war noch nicht lange am Leben, deshalb, so glaubte ich, kannte ich den Tod besser. In einer Selbstmordstatistik aus den ersten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts sind schon 5-Jährige erfasst, die sich das Leben nehmen. Die meisten von ihnen sprangen aus dem Fenster. Ich dachte damals, wie Eichendorff schreibt, als flögen sie nach Haus. Warum sollte das Gefühl des Heimwehs nicht älter sein als die Erfahrung der Heimat? Warum sollte nicht fehlen können, was man nie besaß? Wahrscheinlich ist selbst anderen Gefühlskomplexen, der Liebe, der Begierde, der Enttäuschung manchmal etwas wie Heimweh beigemengt. Trotzdem, gerade dem Kindersuizid gegenüber spricht die erwachsene Welt gern vom Appell, von Signalfunktion, als ob es eine einzige menschliche Handlung gäbe, die nicht auch sprechen und eine Wirkung hinterlassen wollte. Bei der Betrachtung eines solchen Kinderlebens aber findet man vielleicht nichts, keine Sünde, keine Angst vor Strafe, keine Herzlosigkeit der Alten, kein Trauma der Institutionen, der Tod steht in sich, als sei er schon vorher dagewesen. Das Kind, der Halbwüchsige, sie können vielleicht, was das 19. Jahrhundert in seinen Toten tänzen konnte, den Tod als Freund denken, so wie er am Bett wacht, hinter dem Schreitenden auf der Brücke wartet, im Kellergewölbe die Kerzen behütet, ganz wie ein Schutzengel. Diese Jungen, sie kennen den Gevatter Tod der Märchen nicht als Dämon, nicht ausgestattet mit der Psychologie des Verführers, des Schurken oder Betrügers. Den Tod als Mentor kennen sie, als Seelsorger. Als das erhabene Hohlbild aller realen Freunde können Kinder ihn denken, sind sie doch von den Zudringlichkeiten öffentlicher Lebensfreude erst gestreift und den Anforderungen des Erwachsenenlebens vielleicht nicht besser gewachsen als dem Mysterium des Todes. Die erste Verstandesordnung, in die das Kind von der Schule des Lebens eingeführt wird, ist die logische. Wer nicht zählen kann, kann auch nicht erzählen. Also unterwirft sich das Kind die Welt zuerst durch die Grundrechenarten und lernt so den Vorgang des Addierens und Substrahierens. Es sagt nicht subtrahieren und es sagt nicht Minus, es sagt abziehen und weniger. Es ist die Zeit, in der ein Verb noch Tu-Wort heißt und ein Adjektiv Wie-Wort. Denken wir also an abertausende geballte Kinderfäuste, in denen ein Stift steckt und die auf dem Papier lernen zu kalkulieren, 5 weniger 3, 10 weniger 7. Vielleicht bringt das Bewusstsein hier eine Erfahrung auf den Begriff, die es in der materiellen Welt als erstes erfährt. Etwas wird weniger. Die Milch, das Essen, das Tageslicht, selbst die Tafelkreide. Dass die Welt schrumpfen kann, dass sie jeden Einzelnen mit dem Mangel bedroht und das Geschenkte entziehen kann, mit dieser Erfahrung beginnt die Reife. Denn einerseits entfaltet das Glück seine Großherzigkeit gerade darin, dass es den Glücklichen in die Mitte des Überflusses setzt. Andererseits findet er seinen Platz darin, indem er sich bescheidet. Das Unerschöpfliche ist erschöpflich, das dem Einzelne zugemessene rationiert. Der Prozess der Reife beginnt also, wo der Einzelne in die Kategorie des Weniger eintritt, weil er weniger habe, aber auch weniger Geist, weniger Gefühl, weniger Urteil, weniger Sprache, weniger Emphase besitzt, weil er sich als Mangel erkennen und seine Individualität aus so viel Mangel gewinnen muss. Das ist eine soziale Erfahrung, die Geburt des Einzelnen als Zoon-Politikon. Zugleich mischt die Erfahrung der eigenen Minderwertigkeit dem Heranwachsen und Reifen ein Kontrastmittel bei, das hilft, alle Farben einer Persönlichkeit umso stärker hervortreten zu lassen. Wie ein Mensch sich der Erfahrung des Mangels, der Niederlage, des Scheiterns, der Verminderung seines Selbstgenusses stellt, sagt mehr über seine Persönlichkeit aus als sein Umgang mit Triumphen. Es handelt sich also um gegenläufige Prozesse. Während sich der Mensch im Verlauf der Kulturgeschichte erst zur vermeintlichen Krone der Schöpfung emanzipiert, gewinnt er in der Individualgeschichte allmählich das Bewusstsein, auch weniger zu sein und zu werden. Es ist dies der Prozess, den man das Altern nennt, das Welken, Vergehen, Verfallen, Hinscheiden, eine Erfahrung, die immer reicher orchestriert wird. Weniger Haare, weniger Zähne, weniger Luft, weniger Schlaf, weniger Spannung, weniger Kraft. Und diese Verminderung findet in der Welt außen ihre Entsprechung. Weniger Spezies, weniger Wälder, weniger Atemluft, weniger Natur, weniger Ruhe, weniger Sicherheit. Am Ende bewegt sich der Mensch zwischen zwei Sphären der Verminderung. Beide entziehen sich seinem Einfluss. Doch auch wenn man die Geschichte der Kultur nicht zuletzt als Anpassung an Prozesse der Verminderung verstehen kann und auch wenn das Altern den Menschen weniger werden lässt und ihm seine Hoheit sukzessive entzieht, bleibt es sein Privileg, den Mangel kompensieren zu können. Zuletzt kommt er, reduziert und reich zugleich, bei seinen Anfängen an, beim Schlichten, bei der Fülle im Wenigen, bei Dürers Satz: Als ich jung war, erstrebte ich Vielfalt und Neuheit. Nun in meinem Alter habe ich begonnen, das natürliche Gesicht der Natur zu sehen und fange an zu begreifen, dass diese Einfachheit das allerletzte Ziel der Kunst ist. Die wirkliche Wirklichkeit, das natürliche Gesicht der Natur, das Einfache versiegelt durch eine Tautologie, der Verlust als Rettung in einer Sphäre des Verlierens. Beim Betrachten von Kinderfotos: Man zieht eine Linie zwischen dem Erwachsenen und seinem Vorläufer. Von allen möglichen Metamorphosen der Person, herausdifferenziert aus dem Gesicht des Kleinen, erstarrt zu diesem einen Ausdruck, eine Variante bloß, aber offenbar die hartnäckigste, robusteste. Auf Fotos sieht man oft erst im Rückblick, welches der eigentliche Ausdruck dieses Gesichts ist, welches Gesicht hinter dem Gesicht saß und nicht gesehen werden wollte, welches das verdrängte, welches das überlagerte, welches das heraustretende Gesicht war. Man blickt Tote so an, Selbstmörder vor allem, um erkennen zu können, vom Grund ihrer Augen aus wankt dem Betrachter ein Sterbender entgegen. Er wolle die Erkenntnis ausschöpfen, dass alles für nichts ist. Davon war der wenig ältere Freund aus meinen Kindertagen wie besessen, dass dahinter nichts ist. Er redete mir in die sperrangelweit offenen Augen, redete sich selbst in einen nihilistischen Rausch, so früh schon. Er hatte zuerst die Welt der Ideen entdeckt, dann die Welt und konnte also denken, ehe er erzählen konnte. »Mach, dass du Land gewinnst«, wiederholte er, aber in seinem Mund bedeutete das nicht »verschwinde«, sondern erwirb sie rasch, die Fähigkeit, Abstand zwischen dich und die Welt zu bringen. Er blickte auf die Erde wie ein Kosmonaut und konnte keinen Eiffelturm, keinen Kölner Dom, keine Nordsee erkennen und keinen anderen Konflikt außer jenem, der die Welt eines Tages das Leben kosten könnte. Ein Untergangsversessener war er, den ich kaum verstand und der sich manchmal schon auf geschriebene Sätze Brief. Zur gleichen Zeit lernte ich meinen ersten Satz schreiben. Er lautete: Heiner ist im Auto. Ein enttäuschender Satz, von dem nichts ausging, den ich ohne Stolz schrieb, der keinen Sog besaß und den ich nie mehr brauchen sollte. Aus den Sätzen des Freundes dagegen drang das süße Gift des Pessimismus. Er besaß Aura und bewährte sich als das erste Ordnungsprinzip der kindlichen Welt. Von meinen 4 Großeltern sind 3 erschossen worden. Ich kenne den Krieg nicht, bin aber unter den Augen von Hinterbliebenen aufgewachsen. Sie hatten nicht allein den Verlust in sich aufgenommen, sondern die Geschichte des Verlierens. Vom Krieg zu Leidensempfängern verurteilt worden, verbarrikadierten sie sich im Fatalismus. Die einzige überlebende Großmutter hatte eine eigene Ikonografie für ihren Gram gefunden. Lebhaft interessierte sie sich für die Zeitungsfotos von in den Weltraum geschossenen Tieren. Affen, die nur mit einer zerdrückten Nase aus der Schwerelosigkeit heimgekehrt waren, der Raumhund Laika, dem, wie man damals glaubte, zu wenig Futter mitgegeben worden war, so dass er im Orbit verhungerte. Meine Großmutter studierte diese Fotos mit dem Vergrößerungsglas, aß dazu Dextropur mit dem Esslöffel und versuchte, die Erfahrung der Reise im Blick der Heimgekehrten zu rekonstruieren. Das machte sie heiter, selbst wenn unter dem Vergrößerungsglas manchmal kaum mehr erschien als eine Masse von Rasterpunkten. Offenbar lag im Schicksal dieser dem Experiment geopferten Tiere, in der Schwerelosigkeit, in der sie Opfer waren, im Mutwillen, mit dem man sie Gedeih oder Verderb auslieferte, etwas Symbolisches, das auf meine Großmutter heilsam wirkte, vielleicht, weil sich eine Gesellschaft darin fand. Einmal, ich ging noch nicht einmal zur Schule, spielten wir in ihrem Häuschen Verstecken. Meine Schwester und ich deklarierten die fast 80-jährige Greisin mit ihrem schlohweißen Haar und ihren komischen, nach Zigarettenrauch und 4711 riechenden Seidenkleidern zur Hexe und legten das Spiel als Hänsel und Gretels Revanche an. Als wir die Großmutter hinter dem Bett aufgespürt hatten, überzogen wir sie mit Vorwürfen, geißelten sie im Spaß, stellten ihr Strafen in Aussicht und ich war es, der sagte: »Und froh sind wir, wenn du tot bist.« Unter diesem Satz richtete sich die Großmutter, immer noch eingeklemmt in ihrem Versteck hinter dem Bett, zu Überlebensgröße auf. Sie konnte sich gerade nicht befreien, sagte aber mit großer Stimme und todernstem Gesicht: »Raus!« Wir dachten, sie wolle heraus aus ihrem Versteck, aber als ihr Arm mit den hellen Sommersprossen auf dem weißpudrigen Grund hochzuckte und mit ausgestrecktem Finger auf der Höhe der Tür einrastete, trollten wir uns. Entlassen in ein moralisches Delirium, aus dem es kein Entrinnen gab, war mir nicht mehr zu helfen, gegen den stummen Vorwurf meiner Großmutter nicht, die bis zu ihrem Tod, Jahre später, nur noch das Nötigste mit mir redete, und gegen den Selbstvorwurf auch nicht, mit dem ich ihren Vorwurf gewissermaßen beglaubigte. Hatte ich unbewusst das Überleben dieser Großmutter als ihre Schuld empfunden? War das Spiel nötig gewesen, um etwas Ernstem zur Selbstbefreiung zu verhelfen? War meine Anhänglichkeit an die Alte, als Liebe lässt es sich rückblickend verzerrt durch das Prisma der Schuld nicht mehr bezeichnen, getragen von einer Faszination für ihre Fähigkeit, dem Tod zu entkommen? Und war ihre Liebe zu den Weltraumtieren nicht Indiz für ihr sinnlos spezialisiertes Greisinnenalter? Das Gefühl der Schuld hat sie jedenfalls überlebt, aber als sie starb, so viel weiß ich, mischte sich in das Bedauern die Erleichterung darüber, meiner Schuld nun wenigstens nicht mehr ins Auge sehen zu müssen. In diesem Gefühl erlebte die Schuld ihren nächsten Schub. Ein offenbar geistig behindertes Kind wird von zwei jungen Frauen in kurzen Röcken durch eine Allee geschoben. Der Kinderwagen ist zu klein für das Kind, weil dieses dem Alter nach schon nicht mehr hineingehört. Außerdem geht sein Blick nur schielend in die Welt, erfasst aber ein einzelnes, vom Himmel taumelndes, trockenes Blatt, besteht auf Anhalten und wendet den Kopf jetzt seitlich, um dem Blatt weiter folgen zu können, bis dieses liegt und liegen bleibt, von keinem Wind aufgehoben. Das Kind lässt es ruhen, ruht mit den Augen, mit dem Gemüt selbst auf dem Blatt und lächelt selig. Es wirkt, als sähe es gerade, was die Frauen nicht sehen, Schöpfung an sich, eine Kreatur namens Blatt. Das Kind schielt, aber mit einem Ausdruck, als könne es nur so der Natur auf den Grund gucken. In ihren Spielen kämpfen Kinder auch um den souveränen Raum, und die dabei manchmal frei werdende Kindergrausamkeit verrät nicht allein ein unmittelbares Verhältnis zum Tod, sie ist auch ein Mittel, dieser Souveränität Durchsetzung zu verschaffen. Außerhalb der engen Grenzen des Spiels oder der Tierquälerei hat das Kind keine Möglichkeit zur Herrschaft, deshalb trägt die Vorstellung des eigenen Todes ein doppeltes Gesicht. Einerseits wird hier der Verlust antizipiert, den das eigene Verschwinden in der Mitwelt auslösen würde, andererseits überantwortet sich das Kind in der Idee des selbstgewählten Todes, der Hoheit dieses Todes und wird darin souverän. Allem unterworfen kann es nur die eigene Existenz zur Machtausübung aufrufen. Insofern besteht die Souveränität des Kindes ganz anders als bei jedem anderen Glied der Gesellschaft in der Macht einer Verneinung, die sich gegenüber Einzelnen kaum durchsetzen kann, aber dafür gegenüber dem ganzen Leben. Deshalb wird in mancher Niederlage des kindlichen Willens gleich der selbstmörderische Impuls frei und reklamiert das Recht der eigenen, in der Wirklichkeit nicht frei werdenden Existenz. Die Fantasie der eigenen Zerstörung wird Medium für die kühnen Vorspiegelungen der eigenen Möglichkeit und der in ihr eingeschlossenen Freiheit. Für eine solche Freiheit hatte ich als Kind einen eigenen Topos, den Himmel. Zu dritt teilten wir uns in diese Freiheit, legten uns, ein mürrischer Freund und ein sportliches Mädchen, in die Wiese und versenkten uns stundenlang in das leere Firmament. Und je höher hinauf der Blick drang, um hinter jedem Jenseits ein neues Jenseits zu erschließen, desto klarer wurde dieser Himmel als idealer Raum. Dann schlossen wir die Augen, aufgehoben im Immensen, und stellten uns den Tod vor, den endgültigen. Nie wieder leben, dachte ich, aber hinter dem letzten Nie folgte ein Dann, und ich musste noch einmal imaginieren, nie, nie wieder, und dahinter nie, 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 nie. Als Kind bewegt man sich in der Idee seines eigenen Todes wie der Angehörige einer Geheimloge. Da sich die erwachsene Umwelt erkennbar nur an der Organisation der Lebenspraxis abarbeitet und deshalb die Idee des Todes im Wahrnehmungsraum des Kindes ohne Wirklichkeit bleibt, wird ihm die Welt des Sterbens zum exklusiven Raum. Das Kind zieht sich in die Intimität seiner Gegenwelt zurück und bezieht Stärke aus der heimlichen Bereitschaft, jederzeit gehen zu können. Kinder weichen ihrer Selbsttötung vielleicht aus, weil sie Besseres zu tun haben, weil es Geheimnisse gibt, die sie noch stärker faszinieren, als der Tod es tut, oder sogar, weil die Schönheit des Todesgedankens verführerischer ist als der Tod selbst und er sie so auf paradoxe Weise am Leben erhält. Das Kind lebte zu lange an einem Ort namens Mutterleib, lebte, als warte es auf die Pfeile im Brotleib. Kinder haben sich an das Leben vielleicht noch nicht genug gewöhnt, um es für unverzichtbar zu halten. Es ist auch nicht ihr einziges und es spricht vielleicht nicht einmal lauter als der Tod. Vor die Lehre des Nichtsseins stellt man die Ideen der Wiedergeburt, der Auferstehung, der Erlösung der Seelen und des Aberglaubens. Die Toten sind nicht tot, sondern unter uns. Und bei Hölderlin fällt einmal der tröstlich raunende Satz: Es ist schön, dass es dem Menschen so schwer wird, sich vom Tode dessen, was er liebt, zu überzeugen. Und es ist wohl noch keiner zu seines Freundes Grab gegangen, ohne die leise Hoffnung, da dem Freunde wirklich zu begegnen. Im frühen Leben regiert das Provisorische, die Aussicht auf das Mögliche, Eigentliche. Gefangen in einem Interim dringt man nicht dazu vor, dieses Jetzt als die einzige zu machende Erfahrung zu identifizieren. Doch dann geht der Zustand des noch nicht in das zu spät über. Plötzlich steht die nicht erfahrbare Kulisse, plötzlich sind die nicht korrigierbaren Züge im Gesicht, und was war dauerhaft in all der Zeit? Die Lust zu verschwinden, sich um die Ecke zu machen, in den Duft, wie Walter Serner sagen würde. Im dörflichen Weichbild meiner Jugend existierten noch zwei Typen, die inzwischen verschwunden sind. Die einen waren die Dorfbekloppten, Verwirrte, Mongoloide, Schizophrene, dem religiösen Wahnsinn anhängende, anderweitig zu berücksichtigende. Eine von ihnen, meine Mitschülerin in der Volksschule, spuckte oder biss ins Heft, wenn ihr eine Aufgabe unlösbar schien, ein anderer, 6 Körperjahre älter als wir, doch mit dem Gemüt eines Kindes, pflegte sich zu verabschieden mit den Worten: Auf Wiedersehen, hübscher Herr Lehrer, einen schönen Gruß auch an deine Mutter. Manchmal wurde er nach dem Unterricht über die Bank gelegt und mit dem Lineal verhauen. Dann trollte er sich, steckte nur den Kopf durch die Tür und schrie den Lehrer an: »Geh die Orgel spielen!« Eine kleingewachsene, immer riechende, mongoloide Frau mit fröhlichem Kopftuch spielte gern auf der Straße und leitete das den Berg hinunterfließende Wasser im Rinnstein um. Manchmal versuchte sie es sogar mit ihrem Kopftuch einzufangen und schrie laut dazu. Solche Störungen waren Teil der alltäglichen Wahrnehmung auf dem Dorf, und sie trugen dazu bei, dass wir die Wirklichkeit für eine Sache der Konvention hielten und uns dauernd mit Varianten konfrontiert sahen, Varianten zu denken, zu sehen, sich auszudrücken und zu agieren. Es war die Zeit, in der man Menschen wie Ausschuss bezeichnen durfte, als schadhaft, mangelhaft, berieben und bestoßen, wie in den Auktionskatalogen. Es war die Zeit, da sie eine große Familie bildeten, die Kriegsbeschädigten. Die nannte man so. Sie waren alle auch Heimkehrer, und so hingen diese beiden Zustände des Menschen, ein Heimkehrer und ein Beschädigter zu sein, als Kind für mich zusammen. Als Kinder waren uns Verletzungen, die der Krieg mit sich bringt, nicht recht fasslich. Aber dass da Beschädigte waren, Schadhafte also, das erschien uns den anderen gegenüber ungerecht. Und so erfuhr auch unser Rechtsempfinden durch die Beobachtung der humpelnden und auf Krücken daherkommenden eine Korrektur. Die Gestörten und die Beschädigten zogen ein Netz der Brüche durch die vorindustrielle Idylle des Dorfes. Sie waren das prägnanteste Indiz für die Anfälligkeit dieser Welt durch Erosionen von innen. Zerstört aber wurde diese Welt von außen, indem sie von ökonomischer Rationalität, Zweckmäßigkeit, Pragmatismus eingenommen, schließlich großflächigen Industriezonen eingemeindet und unterworfen wurde. Wir kamen nie wieder in ihr an. Das Verschwinden der Unvernunft hat diesen Lebensraum schließlich auch von innen zerstört. Wenn ich allein an das Anwachsen des zeitlichen Horizonts in Kindertagen denke, Wie sich die Vergangenheit ausdehnte, wie die Zukunft Raum griff und ein Immer und Ewig berührte. Wie denkbar wurde, was jenseits der Lebenszeit lag und wie die ferne Zukunft bedrohliche Schatten in die Gegenwart warf, so wie es der Krieg mit seinen Warnungen aus der Vergangenheit immer noch tat. Dieses Kinder-Ich wurde zusammengepresst auf ein Pünktchen in der Zeit, bestürmt von Vorläufer und von Folgezeiten. Ich weiß noch, wie ich kaum 10-jährig mit einer Klassenkameradin in einem Zugabteil saß und jemand den Tod, den fernen Tod erwähnte, den wir alle sterben würden, woraufhin die Klassenkameradin in Tränen ausbrach und wir alle versprechen mussten, in ihrem Beisein nie wieder, nie wieder vom Sterben, vom Ende des Lebens und dem aller Zeiten zu sprechen. Sie kannte bisher nichts Endgültiges, wurde also erst durch Erzählungen befristet und man wusste kein Mittel dagegen, als das Erzählen zu unterbinden. Fehlgeleitet von Literatur, voller Erwartung, genährt von den Bildern der über das Eis wandernden Entdecker, der Gipfelstürmer, der Kriegsheimkehrer, der auf dem Bankett tanzenden Nobelpreisträger im Frack, der Ethnologen, die aus dem Kreis der Wilden herausgrinsen, sagt das Kind ja, beharrlich ja, Entdecker will ich werden. Man erklärt ihm behutsam, die Welt ist entdeckt. In alle Winkel sind Forschungsreisende gedrungen, durch alle Schneisen sind die Touristen gebrochen, alles ist lokalisiert, vermessen, fotografiert und beschrieben, und bei Google Earth kann man heute sogar in der Vogelperspektive darüber hinwegfliegen. Das Kind geht traurig in sein Zimmer, studiert Karten und Luftaufnahmen und sucht die Zwischenräume ab, die unspezifischen. Da sitzt es, ein übrig gebliebener Mensch, der sich finden muss in dem, was übrig geblieben ist. Bildung ist ein Ausdruck auch des Begehrens. Der Knabe begehrt nicht mehr. In Resten lebend, eklektisch, drückt er den alten Wunsch mit den Jahren immer tiefer hinein in die Kinderwelt, behandelt ihn als unreife, lebensferne Fantasie. Er wird Klingeltondesigner und ist mit knapp 40 Jahren arbeitslos. Eine Gemengelage aus Defekten des Berufs-Ichs, Unzuverlässigkeiten des Charakters, nachteiligen Aussagen anderer Mitarbeiter und Zufällen sind der Grund. Unglaublich, die Tausende von Menschen, von denen man abhängt, sagt er einmal zu mir, die kleinste Störung in diesem Kraftfeld kann bewirken, dass sich dein Leben ändert. Ein Patchwork-Mensch sei er. Ich fragte nach. Ein Lumpensammler, meinte er fatalistisch. Es gibt Menschen, die sich in Grundzügen aus ihrer Wunde erklären lassen. Und es gibt solche, die es selbst dauernd tun. Er schwieg. Aber wenn man ihn vor der Landschaft sah, mit seiner weich gezeichneten Mundlinie, dann blickte man direkt in den unverheilten Wundkrater seiner Sensibilität und verstand, dass er seinen Knacks erhalten hatte, weil die Welt vor ihm erschaffen und vermessen worden war. Die Gegenwart mit den Augen der Vergangenheit sehen, ihre unerlösten Möglichkeiten, krepierten Entwicklungen und stornierten Utopien, so dokumentiert diese Gegenwart die geronnene Nicht-Existenz des Wünschens, und das Immaterielle hat sich in diesem Gerinnungsprozess als Abfallprodukt erwiesen. Das heranwachsende Kind steht davor und erblickt das Unmögliche. Es soll ein Individuum sein, sich aber nicht unterscheiden. Da kapituliert es, wird traurig oder, wie Frank Zappa diese Erfolgsgeschichte beschreibt, je langweiliger das Kind ist, desto mehr Komplimente bekommen die Eltern.
Roger Willemsen mit dem zweiten von 5 Auszügen aus seinem Buch Der Knacks. Die Lesung beruht auf dem vom Autor selbst gekürzten Hörbuch, das bei Tacheles erschienen ist. Das komplette Buch finden Sie im S. Fischer Verlag und diese Folge steht ab sofort 7 Tage im Internet zum Hören bereit unter ndr.de/kultur und in unserer NDR Kultur App.
NDR Kultur Nachrichten.
um 9 Uhr mit Astrid Fietz. Viele Gewerkschaften haben heute zum Warnstreik aufgerufen. Sie wollen nochmal Druck machen, bevor morgen die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder weitergehen. Im Norden sind Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein betroffen. Was es da für Einschränkungen gibt, erklärt Simone Kienzle aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Zum ersten Mal sind jetzt Beschäftigte aus allen Bereichen zum Warnstreik aufgerufen. Also sind auch ganz verschiedene Ämter und Behörden betroffen, auch Polizei, Straßenmeistereien und zum Beispiel Unikliniken machen mit. Da kann es in Hannover, Göttingen, Kiel oder Lübeck zu Wartezeiten kommen oder Behandlungen müssen verschoben werden. Aber einen Notdienst gibt es überall. Das gilt auch für den Winterdienst. Autofahrer müssen vor allem in Niedersachsen manchmal Umwege nehmen, weil Brücken oder Tunnel gesperrt sind. Der Wesertunnel ist nur einspurig frei. Und in Hannover und Hamburg gibt es am Vormittag Kundgebungen mit wohl mehreren tausend Beteiligten, die auch den Verkehr in den Innenstädten behindern können. In Kiel ist dann nachmittags eine